Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Wir haben uns hier heute wieder zusammengefunden, um über die 49ers zu reden, jetzt auch wieder über das vergangene Wochenende zu sprechen, über das vergangene Spiel der 49ers bei den New Orleans Saints zu Gast gewesen, mit 13-27, nicht wirklich überraschend verloren, das Spiel. Und ja, wir gucken mal, ob wir dem Ganzen noch ein bisschen was Positives abgewinnen können. Und ja, für die 49ers geht es dann danach in die Bye Week. Deswegen kann man da jetzt noch ein bisschen vielleicht ja dran schrauben an den Sachen, die nicht so gut liefen. Ja, und dafür habe ich mir auch zwei Gäste an meine Seite geholt. Das ist einmal der David. Hallo David.
Schönen guten Abend.
Und der Moritz. Unsere Niederlagenserie geht weiter.
Guten Tag. Leider, ja.
Ja, zum Spiel direkt, ich weiß nicht, viele News gab es nicht. Wir haben natürlich an der verletzten Front mal wieder jemand Neues zu vermelden mit Jermichael Hasty, der sich, wenn ich das richtig verstanden habe, das Schlüsselbein gebrochen hat. Ist dann, glaube ich, der vierte oder fünfte Running Back dieses Jahr, der ausfällt. Nach Mostert, dann Jeff Wilson fällt ja auch aus, Tevin Coleman auch. Jetzt Jermichael Hasty auch noch. Also insgesamt jetzt vier Running Backs, die nicht zur Verfügung stehen, ist schon verrückt. Also, aber da brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel drüber reden, weil über das Verletzungspech und die Verletzungsmisere haben wir uns, glaube ich, jetzt zu Genüge ausgelassen. Was auch noch gemacht wurde von den 49ers, war, dass Arik Armstead auf die Covid-19-Liste gesetzt worden ist. Denke ich aber, sollte kein Problem sein, weil bekanntlich ja Bye-Week ist und in zwei Wochen hoffen wir, dass er nicht selber infiziert ist, sondern irgendwie nur Kontakt hatte zu irgendwem, dem es dann hoffentlich auch gut geht und er dann relativ schnell wieder runterkommt und dann auch nächste Woche wieder trainieren kann. Das dazu, ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Zum Spiel selbst, ja, Sonntag 22:25, ging auch relativ lang das Spiel. Ich weiß nicht, Moritz, hast du es dir angetan, beziehungsweise hast du es dir bis zum Ende angeguckt oder wie hast du es gehandhabt?
Puh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir angetan und dann irgendwo mitten im vierten Quarter habe ich aber auch aufgehört. Ich glaube, kurz bevor dieser gute Catch da kam von Brandon Ayuk, es war einfach so ein bisschen die Motivation raus. Es war halt einfach wieder, wenn ich mal ganz kurz ein bisschen anreißen darf, dieses typische 49er-Spiel, was wir von 2017, 2018 noch kennen. Wir sind eigentlich immer gut dabei, wir könnten gewinnen, aber wir machen irgendwelche dummen Fehler und verlieren deswegen das Spiel. Aber darauf kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen.
Ja, ich fand vor allen Dingen, dass der Start ja das, was die 49ers ja im Prinzip auch immer brauchen, sehr gut war. Also der erste Drive, schön lang gezogen, schön viel Zeit von der Uhr genommen, erfolgreich mit dem Touchdown von Ayuk. Dann generell im ersten Viertel, Breeze hatte nur zweimal, ist er bis zum Third Down gekommen, also hatte quasi nur sechs Snaps, die er gespielt hat und musste zweimal direkt wieder vom Feld heruntergehen. Man hatte die Chance, 14-0 in Führung zu gehen, hat dann nur das Field Goal gemacht und danach wurde es ja schon ziemlich ruhig. Also generell, das erste Viertel hat sich richtig gut angefühlt und war für mich auch ein Stück weit überraschend, dass das so abgelaufen ist. Und da hatte ich mir insgeheim schon die Hoffnung gemacht, ey, heute geht hier halt richtig was. Und danach hat es ja relativ lange gedauert, bis überhaupt wieder gepunktet wurde. Ist ja dann auch nur im letzten Viertel noch ein Field Goal dazu gekommen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der Defense kann man wahrscheinlich jetzt am Sonntag so gut wie keine Vorwürfe machen, aber unsere Offense hat dann leider nach dem ersten Viertel sich irgendwie schon derbe verunsichern lassen.
Würde ich auf jeden Fall absolut mitgehen. Ich meine, wenn wir uns das Spiel anschauen würden, Alvin Kamara hat 3 Touchdowns gemacht und wir haben 27 Punkte zugelassen. 27 Punkte sind halt schon, da ist halt irgendwann die Grenze eigentlich, wo du sagst, ja, es war halt schon ein bisschen ein Defense-Problem. Aber wie gesagt, wir hatten 2 Muffed Punts, die dann auf einmal dann die Sensor durch waren, die direkt bei uns mindestens in der halben 30-Yard-Line und einen langen Kick-Return. Ich glaube, der ging bis an unsere 25-Yard-Line. Also was willst du da als Defense großartig machen? 3 Punkte sind eh schon safe eigentlich auf dem Board. Also es war wirklich deprimierend zu sehen und das sind halt so eigentlich kleine Fehler, wie zum Beispiel mal einen Palm fallen zu lassen oder man setzt mal da nicht einen Tackle, man hat da mal einen kleinen Fuck-Up drin und das kostet halt dann leider das Spiel und unsere Defense hat wirklich gut gespielt. Wir hatten ja, ich glaube, Jaron Kindler hatte mit Abstand das beste Spiel seiner Karriere, 1,5 Sacks. Auch wenn PFF ihn nicht ganz so gut gecredited hat, da bin ich mir halt nicht ganz sicher, warum. Aber auch ein Kerry Hyder hat ein gutes Spiel gemacht, hat 1-2 gute Plays dabei gehabt. Auch allgemein unsere Defense war einfach Bombe. Und wer wirklich noch für mich rausgestanden ist, war Terrius Moore, der einfach ein paar Mal ganz gute Tackles gesetzt hat, aber auch ein paar Pass-Breakups dabei hatte. Aber ich glaube, da kann ich Lars noch ein bisschen weiter zu sagen.
Ja, genau. Wollte ich auch ansprechen. Es war eine interessante Entwicklung bei den 49ers. Jacquiski tat ja auch wegen einem, ich glaube, gebrochenen Zeh oder auf jeden Fall hatte er da Probleme. Auf IA gegangen, wird wahrscheinlich diese Saison nicht mehr spielen. Ich glaube, Shanahan hat das auch bestätigt, dass er nicht mehr spielen wird. Da weiß man auch noch nicht, ob er dann nach der Saison überhaupt bleibt. Vertrag läuft ja auch aus. Und die 49ers haben dann so ein bisschen auf die, ja, wie soll ich sagen, auf die Stimmen im Internet gehört. Nein, also es gab schon viele, die sich gefragt haben, warum immer wieder und immer wieder Marcel Harris gestartet hat. Ich habe auch dazu gehört, weil mir vor allem das Play von Terrarius Moore sehr gut gefallen hat, wenn er dann mal auf dem Platz war. Weil egal, wo der gespielt hat, entweder als Dimebacker oder als Free Safety, hat eigentlich immer ordentliche Leistung gezeigt. Ich hatte dann mit Moritz auch so ein bisschen hin und her geschrieben, noch vor dem Spiel, wen wir da jetzt starten lassen. Er hat dann zu Recht gesagt, dass Harris ja eigentlich ein deutlich ja, klassischerer Strong Safety ist, dadurch, dass er eben halt als Box Safety eingesetzt werden kann und gegen den Run vielleicht noch ein Stück aggressiver ist als Moore. Moore hingegen als Coverage Safety ein bisschen besser aufgehoben ist, sage ich mal, dementsprechend auch eigentlich ja, für den Free Safety Spot prädestiniert ist, wo man ja aber mit Jimmy Ward sich jetzt langjährig ja, committed hat, sage ich mal. War ein bisschen überraschend. Moore hat dann auf Strong Safety gestartet. Ich muss mir das, oder man müsste sich das vielleicht noch ein bisschen genauer angucken, dazu bin ich leider nicht gekommen. Die 49ers haben, glaube ich, in der Secondary schon ein bisschen hin und her gewechselt. Also ich habe auch Dante Johnson öfter auf dem Feld gesehen. Marcel Harris hat auch seine Snaps bekommen. Relativ wenig mit einem Nickelback gespielt, dafür mit einem Dimebacker drauf. Also mit ein bisschen mehr Athletik, weniger Coverage-Skills dann in dem Fall darauf gesetzt. Und das hat insgesamt auch ganz gut geklappt. Also die Leistung der Defense, klar, 27 Punkte zugelassen, hört sich viel an, aber ihr hattet es erklärt, ne, die Special Teams, Fuck-Ups, haben da ja schon ziemlich viel ausgemacht. Ich glaube, die Saints haben, glaube ich, aus allen drei Red Zone Trips, die wir ihnen quasi aufgelegt haben, aber dann auch einen Touchdown gemacht. Wenn man jetzt auf die reinen Yards guckt, also Drew Brees hatte, glaube ich, 76 Passing Yards, hat sich dann verletzt durch den Sack von Kentavious Street. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drüber reden. Jameis Winston kam dann rein, hat ja für mich überhaupt nicht gut gespielt. Also ich weiß nicht, diese Offense bei den Saints, die ja so viel auf Kurzpass und dann auch ein bisschen präzisere Pässe ausgelegt ist. Da sah er gar nicht gut aus. Jimmy Ward hätte da auch den einen Pass, ich glaube, Mitte des dritten oder vierten Quarter war es, picken müssen. Das war ja sein einziges nicht so gutes Play, weil ansonsten hat er mir ganz gut gefallen. Die Saints hatten 123 Passing Yards nur insgesamt, also Winston, Breeze und Taysom Hill zusammen. Auch das Laufspiel hat man eigentlich ganz gut gestoppt. Kamara hatte 8 Carries für 15 Yards nur. Hatte dann natürlich im Passspiel einen relativ hohen Anteil. Da hat er 7 Pässe gefangen für 83 Yards, war die Hälfte der Pässe, die er bekommen hat und gefangen hat. Hat auch insgesamt 3 Touchdowns gemacht. Ne? Das war fantasymäßig ein hervorragender Tag für ihn. Auch wenn ich eigentlich sagen muss, dass unsere Defense ihn sehr, sehr gut im Griff hatte. Und das war einfach insgesamt, wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, ein sehr frustrierendes Spiel. Ne? Du hast es gesagt, Moritz, es hat sich so angefühlt wie 2018. Du bist eigentlich gut im Spiel, du hast es klappt wirklich alles, was du dir vorgenommen hast. Ne? David Woods ist auch gerade eben angesprochen. Der erste Drive, da wird die Clock gemelkt. Ja, du hast, glaube ich, am Ende hatten wir, glaube ich, 6 oder 7 Minuten länger den Ball als die Saints. Wir hatten 21 First Downs, die Saints hatten nur 17. Die Saints hatten 2 von 12 Third Down Conversions. Das ist überragend für uns. Wir hatten, glaube ich, 7 von 16. Das ist auch eine sehr, sehr gute Quote, knapp 50%. Ja, und trotzdem verlierst du am Ende mit 2 Touchdowns. Ne? Und dann musst du dich halt irgendwo fragen, woran liegt das? Und dann ist es natürlich billig, immer wieder darauf zu gehen und zu sagen, ja, wir müssen auf die Verletzten gucken. Aber am Ende ist es eben genau das. Ne? Und da fehlt dann einfach die Qualität, die auf Seiten der Saints ohne Frage da war. Ich fand, da hast du auch in der Defense gemerkt, dass die einfach ja, sehr gut gecoacht sind, ne? Sehr gute Disziplin haben, sehr aggressiv gespielt haben, da auch mit Quan Alexander. Der ja auch die Offense relativ gut noch kennen dürfte oder gekannt haben dürfte. Und ja, so kommt dann halt ein Ergebnis zustande, was so deutlich aussieht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich glaube, wenn es nur auf ein paar Positionen Starter gewesen wären, die uns zur Verfügung gestanden hätten, ob es George Kittle gewesen wäre, der ja auch mit seinen Blocking-Skills geholfen hätte, oder Deebo Samuel, der ja auch eine Defense so ein bisschen stretchen kann oder ein bisschen mehr von den Endarounds Respekt haben lassen muss. Dann wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen. So habe ich mich geärgert, weil man einfach die ganze Zeit im Spiel war und den Saints schon doch große Probleme gemacht hat, aber dennoch am Ende ziemlich deutlich und auch aufgrund der Fehler verdient verloren hat. Und am Ende ist es wahrscheinlich nicht schlecht für unsere Draft-Position, aber ich glaube, es hätte auch anders laufen können. Apropos anders laufen, David, die Flagge gegen Kentavious Street, die war nicht so gut, oder? Wie hast du das Play gesehen?
Nee, also ich war ja jemand, der das schon live im Spiel irgendwie sich dann sehr krass darüber gewundert hat, dass dann überhaupt eine Flagge gekommen ist. Also hätte mir noch vorstellen können, dass man es vielleicht übersehen hat, dass er mit dem rechten Arm oder so in eine Face Mask oder so gemacht hätte. Aber er fällt ja auch noch auf die Seite. Er fällt ja eigentlich gar nicht auf ihn drauf. Und die Verletzung, die jetzt bei Breeze irgendwie bei hinten rumgekommen ist, das war ja jetzt auch nicht nur aufgrund dieser Aktion, sondern der ist ja auch schon die ganze Woche, naja, nicht so halb verletzt, aber der war auch zumindest, hat er Beschwerden gehabt und sie haben ihn für das Spiel hochgezogen. Und das war dann letztendlich jetzt der ausschlaggebende Punkt. Also das kennen wir ja bei unseren 49ers auch, dass man einen angeschlagenen Spieler dann doch noch spielen lässt und dann kriegt man halt ein Ergebnis, wie es jetzt bei Breeze rausgekommen ist. Also für mich sah das definitiv überhaupt nicht so aus. Also ich fand den Call, muss man einfach sagen, richtig beschissen. So, und wenn der nicht gewesen wäre, der ist ja dann auch der Drive in einem Touchdown geendet, dann hätte das Spiel eventuell auch noch anders ausgesehen. Und ich will eine Sache noch zu deinem vorherigen Punkt ergänzen. Ich war von der Saints Offense auch ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. So. Das NFL Power Ranking habe ich mir jetzt nochmal angeguckt nach der Week 10. Die sind ja auf dem dritten Platz und also erstens ist Breeze jetzt verletzt, aber auch die Leistung, die da mit Breeze gezeigt wurde. Also Junge, Junge, ich weiß nicht, ob das dann am Ende wirklich weit für die Saints, zumindest nicht auf dem dritten Platz im Power Ranking, dann am Ende auch reicht. Weil die Defense war natürlich bockstark, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber für mich war die Aktion, die du gerade gesagt hattest, das war keine Flag.
Definitiv, da muss ich dir auch zustimmen. Allerdings sollte man vielleicht ein bisschen beachten, wenn du jetzt ein Ref bist und du stehst halt wirklich im Spiel drin und du stehst vielleicht auch in einem etwas ungünstigeren Winkel, dann kann ich das schon verstehen, dass da eine Flagge kommt. Aber warum die sich dann nicht nochmal selber anschauen und dann sagen, nee, die Flagge muss zurückgenommen werden oder halt nach einer Diskussion mit den anderen Refs, das verstehe ich halt wirklich nicht, weil wir können es vielleicht nochmal ein bisschen umreißen, für die, die es denn jetzt nicht mehr so im Kopf haben. Kentavious Street wurde auch von hinten noch vom O-Liner geschoben, so ein bisschen, hat man gesehen, auf der einen Hand mit rein. Er ist wirklich Vollspeed drin, wirklich viel schneller geht nicht mehr. Er ist tief und er wiegt halt auch, was, 130 Kilo? Und das sind alles so Faktoren, da muss man bedenken, man kann nicht von jetzt auf gleich mit all den Attributen irgendwie wegspringen. Und vor allen Dingen hatte Drew Brees auch noch den Ball, ja, also warum sollte er recht wegspringen? Und er, wie er auch gerade schon richtig gesagt hat, er versucht ja nicht auf ihm drauf zu landen, er versucht sich extra noch wegzurollen auf die Seite und dann halt auf seinem Arm. Aber es ist halt für mich auch wirklich unverständlich, warum er sich dann hat zurückgenommen, die Flagge.
Und dazu auch noch, dass man halt diese Aktion nicht challengen kann, ne?
Ja, genau, das ist ja auch so eine Sache, die wir dann in der Gruppe beschrieben haben. Dass es da vielleicht eine Regeländerung geben sollte man in der Offseason, dass du halt wirklich alles challengen kannst oder halt gar nichts, weil ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Und dann gerade dein Punkt noch vielleicht mit der Saints Offense und was dazu. Wir haben ja gar nicht mehr angesprochen, Michael Thomas vor der Saison als mit der, wenn nicht der beste Receiver angesehen der NFL. Auch als Slant Thomas bekannt. Zwei Catches für 27 Yards, kein Touchdown. Puh, also es zeigt sich halt immer wieder, wo unsere Defense ihre Stärken und ihre Schwächen hat. Ich glaube, wir haben es oft genug gesehen, gerade Scrambling QBs oder auch QBs, die tief werfen können, sind eigentlich Horror für unsere Defense, vor allem jetzt ohne D-Line. Beziehungsweise mit so vielen Verletzten in der D-Line. Aber so offen ist es wie die Saints, die wirklich auf Kurzpassspiel gehen, schnell auch den Ball mal wie wir hinter die Line of Scrimmage werfen zu einem guten Running Back, der noch ein paar Yards machen soll. Noch keinen QB haben, der wirklich jetzt ein Deep Threat ist. Breeze ist es halt leider wirklich nicht mehr. Haben halt aufgrund unserer der Athletik, unserer ganzen Defense eigentlich wirklich gute Karten, immer noch unser Scheme ist dafür ziemlich gut ausgelegt.
Ja, und der Touchdown-Pass auf Kamara, der ist ja eigentlich auch nur zustande gekommen, weil, war das Winston, als er schon im Spiel war? Ich glaube ja, ne? Dass er den Ball da so ein bisschen verdaddelt hat und der Snap halt nicht genau war, der Ball auf dem Boden lag. War noch
Breeze, glaube ich.
War das noch Breeze? Okay. Ach stimmt, das war relativ weit am Anfang, ne? Da liegt der Ball halt auf dem Boden, alle konzentrieren sich nur darauf, okay, den holen wir uns jetzt und in der Zeit läuft sich dann halt so ein Spieler wie Kamara dann doch so unfassbar wide open frei, dass es dann halt echt ein richtig einfacher Touchdown wird. Wahrscheinlich der einfachste, den er je in seinem Leben gemacht hat.
Ja. Und was mich auch wirklich gewundert hat, wir haben es ja, also die der OS-Kommentar hat es einmal gesagt sogar, was mich sehr wundert, du hast gesehen, dass Fred Warner 1:1 gegen Alvin Kamara stand, und zwar als Outside stand, als Receiver quasi aufgelined war. Das hat mich wirklich sehr gewundert, weil normalerweise sagst du immer, ein Running Back hat ein deutliches Mismatch gegen einen Linebacker in Run-on-Run. Aber es zeigt ja halt mal schon, wie sehr wir wirklich Fred Warner vertrauen und auch den einen langen Pass über die Mitte, wo sie versucht haben, eine Cover 2 zu beat, also zu schlagen, den Fred Warner auch souverän verteidigt hat. Puh. Also ich kann da nur sagen, Fred Warner ist Coverage Beast und der beste Linebacker in der NFL wahrscheinlich.
Ja, das ist ja auch das, was Aaron Rodgers gesagt hat, ne, zu ihm. Also zu passen brauchst du, glaube ich, nicht wirklich versuchen. Das ist, glaube ich, das war genau dieser eine Pass, den ich auch im Kopf hatte, den du gerade genannt hast, Moritz. Ich glaube, auf Jared Cook war der.
Genau.
Der dann auch nicht angekommen ist. Das war schon, das haben die Saints einmal probiert und haben dann gemerkt, okay, das machen wir nicht nochmal. Aber auch insgesamt hatten wir die Coverage-Leistung, und da war ich doch auch ein bisschen überrascht, weil das halt gegen die Packers gar nicht so danach aussah. Da hat der Devonta Adams gemacht mit der Defense, was er will. Ich hatte damit gerechnet, dass so was Ähnliches wir auch sehen. Dann jetzt von Michael Thomas gegen die 49ers Secondary. Aber es hat mir doch sehr gut gefallen. Ne? Also auch Jimmy Ward, jetzt mal abgesehen von dem gedroppten Pick, hat mir da echt gut gefallen, hat da gute Arbeit gemacht. Tavarius Moore, wie gesagt, hat mir auch ordentlich gefallen. Aber auch Jason Verrett mal wieder, ne? Der hat wirklich, ich erinnere mich dann an ein Play, wo dann kein Fumble gegeben wird am Ende, wo er auch seine Hände noch im Spiel hat, wo Jimmy Ward dann ein bisschen ja zu ambitioniert reinrauscht. Ich denke, da wird auch noch was kommen von der NFL, was eine Strafe angeht. Das war ein sehr gutes Play von ihm, und ich glaube, er hat insgesamt auch wieder nur 2 Catches zugelassen oder so. Auf der anderen Seite Emmanuel Mosley auch nicht viel getestet worden. Und auch Jamar Taylor, ne, auf Nickel Cornerback, fand ich auch, hat sehr, sehr ordentlich gespielt, und er hat jetzt auch in den letzten Wochen wirklich ordentliche Leistung gezeigt, wo man wirklich gucken muss, ob die 49ers weiter mit Quan Williams gehen werden, dessen Vertrag ja auch nach der Saison ausläuft, wie gefühlt bei allen in der Secondary, außer Jimmy Ward. Weiß nicht, vielleicht, wenn man da sieht, dass Jamar Taylor das jetzt nicht viel schlechter macht. Quan Williams ja auch relativ häufig verletzt, ne? Wenn er auf dem Feld steht, ist er wirklich ein Top-Cornerback, Top-Nickel-Cornerback, aber auch da das gleiche Problem wie bei Garoppolo zum Beispiel auch. Er ist halt zu selten fit. Das gleiche gilt auch für Jacquiski Tartt. Solchen Leuten willst du halt eigentlich nicht lange Verträge geben und denen dann auch noch viel bezahlen. Deswegen muss man da mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist eben das einzig Gute, ne? Dass die 49ers jetzt mit diesen Spielen auch gegen Contender, gegen gute Gegner sehen können, welche Spieler im Kader wirklich die Qualität haben, auch gegen solche Gegner mitzuhalten, wenn es dann nächstes oder übernächstes Jahr wieder volle Kapelle Richtung Super Bowl gehen soll. Da hat man jetzt eben die Chance, Spieler zu evaluieren, und das ja geht in der D-Line los, und vor allem im Defensive Backfield ist es halt wichtig. Thema D-Line, Kentavious Street, schade, muss ich sagen, also wäre ja sein erster Career-Sack, glaube ich, gewesen sogar. Hätte ich ihm echt gegönnt. Ähnlich wie Javon Kinlaw, der ja auch direkt 1,5 Sacks hatte. Echt ein gutes Spiel gemacht hat in meinen Augen, das hast du schon gesagt, Moritz. Und insgesamt hat mir die Leistung der D-Line doch überraschend gut gefallen. Ne? Auch Jordan Willis, glaube ich, war in einem Sack noch dran. Unser Neuzugang, der hat jetzt auch insgesamt 1,5 Sacks, glaube ich, in den 2 Spielen, die er gemacht hat. Also da ist so ein bisschen die Strategie, die man sich erhofft hat, dass er mit seiner Athletik einfach und seinem athletischen Profil, was er, oder beziehungsweise die Athletik, die er da ist, was man gesehen hat auf Tape, dass er eben nur wahrscheinlich die Technik ein bisschen gefehlt hat, dass das schon weitergeholfen hat von der Edge. Mal gucken, ob man da in Zukunft weiter mit ihm plant oder so, oder ob das jetzt nur für diese Saison ist. Er ist wahrscheinlich schon ein bisschen weit gedacht. Aber insgesamt muss ich sagen, die Defense, wenn die so weiter performen kann, doch großes Lob auch an Robert Saleh. Wir haben ihn jetzt ja doch das ein oder andere Mal ein bisschen kritisiert auch dafür, dass er sein Scheme vielleicht nicht gut genug umstellt, dass seine Blitze ein bisschen vorhersehbar sind. Aber was er da jetzt gegen die Saints Offense gemacht hat, jetzt auch im Vergleich zu dem, was jetzt irgendwie Tampa Bay da geleistet hat, nur eine Woche vorher, muss man schon sagen, war das schon echt gut, und mich würde es nicht wundern, wenn er auch wieder zu irgendwelchen Vorstellungsgesprächen eingeladen wird als Head Coach. Und das sind so Sachen, die jetzt in der Zukunft sind. Ja, wir haben halt noch ein paar Spiele, die anstehen. Und das Einzige, was uns da, und das hatten wir jetzt ja auch festgehalten, ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist die Offense-Leistung. Ich weiß nicht, Moritz, wie siehst du das? Von vielen Seiten hat der Kyle Shanahan ein bisschen was abbekommen. Dann wurde auf Nick Mullens wieder ein bisschen rumgehauen. Ich weiß nicht, gibt es für dich da irgendeinen Hauptschuldigen aktuell oder wie würdest du die ganze Situation bewerten mit der Offense?
Also ich glaube wirklich, einen Hauptschuldigen zu finden, macht da keinen Sinn. Es sind halt einfach überall so kleine Faktoren, wie zum Beispiel mal ein Fehler von Kyle Shanahan oder auch mal halt wirklich diese fehlende, sagen wir mal, dass er nicht genug seine Coronis auf den Tisch legt bei manchen Situationen. Vielleicht ein bisschen netter ausgedrückt. Aber natürlich auch die Verletzung. Ich meine, er hat jetzt dieses Jahr schon wieder mit 3 QBs gespielt. Vielleicht sehen wir noch einen Josh Johnson als einen 4. Wer weiß, man munkelt nur. Dann aber auch so eine Verletzung wie zum Beispiel George Kittle oder Jordan Reed. Er hatte nie wirklich seine 2 Titans, die ja eigentlich für sein Scheme da gewesen sind und die eigentlich auch abliefern sollen zusammen. Was auch wir, glaube ich, alle hätten gern gesehen. Dann, wir haben es vorhin angesprochen, der 4. oder 5. Running Back, der jetzt ausfällt. Dann O-Line war auch nie wirklich verletzungstechnisch frei. Da haben wir immer so kleine Sachen gehabt, so rechter Guard oder Center. Das sind immer so Unabstimmigkeiten. Wir haben ja vorhin noch diskutiert mit dem einen Play, mit dem einen QB-Pressure. Das sind halt alles so Sachen. Und dann natürlich auch das inkonstante QB-Play, was wir haben. Ich meine, keiner unserer 3 QBs hat wirklich überzeugt, dass wir jetzt sagen können, ja, der ist jetzt der Starter für den Rest der Saison. Okay, wenn Jimmy da wäre, wäre es wahrscheinlich, wegen seinem Vertrag allein schon. Aber da sprechen wir auch in der nächsten Episode in der Offseason nochmal drüber. Aber es sind einfach viel zu viele Punkte, um da einen Schuldigen festzumachen.
In der Bye Week meinst du?
In der Bye Week, genau.
Ja, also da pflichte ich dir bei. Wenn wir uns Mullens mal angucken, ne, die 2 Interceptions, die er geworfen hat, zumindest die letzte, wenn die auf Bourne halt gut gekommen wäre, dann wäre der Spielstand ja auch nochmal ein anderer gewesen. Mit einem Onside-Kick, ob der nun funktioniert hätte oder nicht, hätte man zumindest nochmal ein bisschen näher rankommen können. Er hatte gestern, am Sonntag war es ja, wir nehmen ja heute einen Tag später auf, 247 Yards, 24 von 38, den Touchdown-Pass auf Ayuk und ein Quarterback-Rating von halt 51,1. Und ich finde, es hat schon so ein bisschen für sich gesprochen, dass er dann, ich glaube, irgendwann im 3. oder 4. Viertel war es, dass er für einen langen Ball dann Beffert eingewechselt hat und dann irgendwie nicht das Vertrauen in Mullens auch hatte. Also das scheint man ja irgendwie dann doch zu merken, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, dass dieser Wechsel und dass wir halt nicht diesen einen haben, Quarterback, dass das sich dann auch im Spiel immer ein bisschen widerspiegelt. Und man muss ja jetzt bei Mullens auch noch sagen, der hat ja auch ohne Ende Druck bekommen von der D-Line und auch von denen, die da noch außen rum standen. Also wie viele Blitze da gekommen sind. Alleine, mir fehlt der Name von dem 22er jetzt gerade gar nicht ein, der sich am Ende auch noch verletzt hat. Der ist ja
Johnson,
alleine,
Gardner Johnson.
Genau, so, der ist ja auch noch relativ jung. So, und der ist ja alleine 4 oder 5 Mal zu ihm durchgekommen, ohne dass ihm irgendjemand im Weg stand. Und das macht es natürlich dann auch nicht leicht.
Ja, natürlich, das sind dann diese Scheme-Fehler, die man hat. Wir haben es auch drüber gesprochen. Gerade das ein Nickelback, als Johnson Gardner Johnson 4, 5, 6 Mal einfach ungeblockt ins Backfield reinkommt und wieder einen Run komplett zerstört oder mal einen Pass kaputt macht oder einen QB hittet. Das ist halt einfach, wir können nicht sagen, was für ein Fehler es ist, ob es jetzt der QB ist, der es vergeigt, die Protection anzukacken, ob es vielleicht der Center ist, der es nicht sieht und es vielleicht ein bisschen setten könnte oder ob es dann auch zu Recht Kyle Shanahan ist, der sein Scheme nicht dementsprechend umstellt und vielleicht mal ein Screen über die Seite laufen lässt oder einfach mal einen Running Back da lässt vom Play-Design her, der auch wirklich blocken soll. Das sind halt einfach so Sachen. Und zu dem Punkt, mit denen, dass wir 3 QBs haben und keine Konstant-Blade, es gibt dieses eine Sprichwort, hast du 2 QBs, hast du keinen. Weil wir brauchen halt einfach wirklich, also bei QBs ist es die Position, man braucht einen Spieler, der muss die ganzen Raps im Training bekommen, er muss alles wissen. Und es geht halt einfach leider nicht, wenn es wirklich 2 sind. Und vor allem, wenn es wie jetzt keiner ist, eigentlich so wirklich.
Und ich habe mir das Spiel ja kurz vor der Aufnahme jetzt nochmal in den Highlights nochmal zusätzlich angeguckt. Und das ist wieder genau das Ding, was wir vorhin auch schon hatten. So der erste Drive, der im Spiel gemacht wurde, da waren die Leute schön offen, also auch mit kürzeren oder mittleren Pässen. Das hat super gut funktioniert. Und wenn man ehrlich ist, dann im 2., 3. und auch im 4. Viertel, da waren ja schon auch einige Bälle dabei, die scharf an der Interception vorbei waren und die auch richtig, richtig schwierig zu fangen waren. Das Ding von Ayuk, was du erwähnt hattest, oder auch Reed, der noch den einen oder anderen da rausgeholt hat und noch ein paar extra Yards gemacht hat. Aber da möchte ich vielleicht auch noch mal gerne diese These, die ihr vorhin aufgestellt habt, noch mal unterstützen. Hätten wir jetzt nur Debo oder nur Kittle noch mit am Start gehabt und vielleicht auch, weil das Run-Game ja auch eigentlich fast gar nicht funktioniert hat gegen die Saints, wäre dann Mostert noch am Start gewesen. Lass es nur zwei von diesen drei, die ich gerade genannt habe, gewesen sein. Wenn die am Start gewesen, hätte das Spiel sicherlich anders ausgesehen.
Definitiv.
Ja, das ist halt, ne, diese Spieler, die ihr da gerade genannt habt, das sind halt alles Spieler, von denen das System schon doch sehr, sehr stark abhängt. Jetzt gar nicht negativ gemeint, also es kann auch so funktionieren, wie man gesehen hat. Also ich finde, Shanahan hat ein gutes Spiel gecallt, ne? Also wenn ich sehe, dass die Saints gegen die Buccaneers und Tom Brady 3 Punkte nur zugelassen haben, wir haben eigentlich schon ganz gut den Ball bewegt, und wenn da jetzt nicht diese Fehler gewesen wären, einmal beim 4. und 1, da geht er dann dafür, ja, das finde ich gut. Also ich glaube, kurz davor haben wir bei einer 10-3-Führung ist er nicht dafür gegangen, hat dann lieber gepuntet, nach diesem One-Hander, glaube ich, war das von Jordan Reed. Dann später im Spiel beim Stand von 10-10 macht er es dann, auch richtig in meinen Augen, die Entscheidung, ne? Ich weiß gar nicht, wer das in dem Podcast gesagt hatte, da geht es dann immer um die Makro- und Mikroebene, ne? Also Makroebene, die Entscheidung dafür zu gehen, war auf jeden Fall richtig und die sollte auch eigentlich nicht in Frage gestellt werden. Auf der Mikroebene dann zu gucken, welches Play gecallt wurde und dann einen Run aus der Shotgun mit Jerick McKinnon bei einer vollen Saints-Box, wo der Run sowieso noch überhaupt nicht funktioniert hat, zu callen, das kann man dann schon kritisieren. Und
vor allen Dingen, ich muss auch noch kurz sagen, wenn ich dir kurz reinquetschen darf, sorry.
Ja, klar.
Du siehst immer, wenn ein Tight End in der Motion ist und der Ball wird gesnappt, wenn der Tight End noch in der Box, also hinter dem Guard zum Beispiel ist, dann ist es immer ein Run bei Cash Allen. Es gibt keine andere Option. Und er hat von vornherein, ich habe mir schon gedacht, oh, wird ein Dive, Inside Zone Left oder Inside Zone Right, je nachdem. Und das wissen die Saints natürlich auch. Und das ist halt einfach, das war kein smartes Play bei dem in dem Zeitpunkt.
Nee, absolut nicht. Und das sind halt so Sachen, wo ich dran arbeiten muss. Ich habe heute noch eine Statistik gesehen, wenn es um, also mit Ben Baldwin, der da ja, was Analytics angeht, sehr seit vorne mit dabei ist, der hat ja auch so verschiedene Modelle entwickelt, wann man beim 4. Versuch dafür gehen sollte und wann nicht, ne? Da kannst du dann verschiedene Spielsituationen eingeben bei verschiedenem Spielstand. Und der berechnet dir dann, inwiefern du deine Siegwahrscheinlichkeit gesteigert hast oder eben die gesunken ist. Und der hat anhand dessen auch ein Modell entwickelt und geguckt, wann Teams und Coaches dafür gehen und ob das dann in dem Sinne die richtige Entscheidung war. Ne? In diesem Modell ist natürlich auch noch viel Subjektives mit drin und da wird auch viel nicht beachtet. Keine Ahnung, Wetter zum Beispiel jetzt oder so. Kann ja auch eine Rolle spielen oder ganz andere Dinge, die mir jetzt nicht einfallen. Auf jeden Fall hat er in der Statistik festgehalten, beziehungsweise da war es so, dass die 49ers und dementsprechend die Playcalls von Kyle Shanahan unter den Top 10 waren, was Fourth Down Calls anging. Also dass meistens bei Fourth Down die richtige, in Anführungsstrichen, Entscheidung getroffen wurde, wenn es nach diesem Modell geht. Also ob man dafür gehen soll oder punten sollte. Und das ist schon eigentlich eine ordentliche Entwicklung, muss ich sagen. Was man doch dann des Öfteren und häufiger sieht, ist eben, dass Shanahan dann mit den Calls ein bisschen zu, ja, konservativ wird und sich dann nicht wirklich traut, da irgendwie was Innovatives zu callen. Ich weiß nicht, der 3. und 1 vorher, den fand ich gar nicht so schlecht im Play-Call, wo er dann ein Play-Action-Rollout macht über Mullins, wo alle denken, der Pass geht in die Flat auf Juszczyk oder der Running Back war es, glaube ich. Und Ayuk dann über die Mitte eigentlich frei ist, aber Mullins den Ball dann, ja, obwohl es nur ein 2-Meter-Wurf war, auf den Boden wirft und Ayuk nicht in Szene setzen kann. Wenn das ein First Down ist, dann musst du beim 4. Versuch gar nicht dafür gehen, dann reden wir da gar nicht drüber. Aber das sind halt alles so kleine Sachen, die dann den Unterschied ausgemacht haben. Was ich noch sagen wollte, Jordan Reed, also hattet ihr ja gerade angesprochen, auch 7 Catches gehabt, glaube ich, für über 60 Yards. Echt eine gute Leistung gewesen, ne? Also gute Hände, ist da auch relativ stabil, was die Tackles angeht, also scheut sich da nicht vor Körperkontakt, was man ja hätte denken können bei den ganzen Gehirnerschütterungen. Ich weiß nicht, ich würde ihn mal gerne mit George Kittle zusammen sehen, ich weiß nicht, ob wir das nochmal erleben. Wäre auf jeden Fall ein nices Duo. Ja, und das eine Play, was ihr eben...
Also zu Jordan Reed vielleicht noch ganz kurz, Lars. Der ist der highest-graded Offense-Player bei den 49ers gewesen, auch wenn er in Anführungsstrichen nur 31 Snaps gespielt hat. Aber der war mit 80-6 durchaus der am besten gegradete Spieler in der Offense bei dem Spiel gegen die Saints. Und danach kamen halt Ayuk und Trent Williams.
Ja, so hatte ich es auch wahrgenommen, weil ich glaube, er hat auch fast jeden Ball gefangen, der in seine Richtung kam. Und was ich gerade noch sagen wollte, das eine Play, was ihr auch gerade schon angesprochen hattet, Wobei im 3. und 21 Kyle Shanahan dann CJ Beathard aufs Feld schickt für den langen Wurf, dann das war wirklich absolut bezeichnend, ne, für die QB-Situation. Mullins hatte, glaube ich, danach gesagt, dass er irgendwie shaken up war, also dass ihm irgendwie die Luft kurz weggeblieben ist oder sowas, dann für ein Play runter musste. Beathard komplett kalt, ja, von der Bank, vor 2 oder 3 Wochen das letzte Mal Game Snaps gehabt. Davor immer inactive gewesen, als Garoppolo da war, wird dann für ein Play auf den Platz geschickt. Das ist dann natürlich direkt ein Deep Shot, wo er, also ich sag mal so, ein QB in der NFL ist definitiv in der Lage, diesen Ball anzubringen, weil ich weiß nicht, wer das Play von euch im Kopf hat. Richie James macht dann schönen Double Move und ist wide open, tief. Nur muss der Ball dann eben auch, ich glaube, 40 oder 50 Air Yards wären es schon gewesen. Beathard unterwirft den Ball dann schon sehr stark. James muss sogar langsamer werden und verhindert dann noch die Interception. Ich sag mal so, wenn er halt das ganze Spiel spielt, ja, und in seiner Bewegung drin ist, dann würde ich so weit gehen und sagen, den Wurf bringt er vielleicht an. Er kommt dann aber kalt ins Spiel. Das Erste, was er machen muss, ist eine 50 Yard tiefe Bombe werfen. Das kannst du halt auch nicht unbedingt verlangen von deinem Quarterback, finde ich, ne? Also na klar kann der auch ankommen und dann ist es ein geniales Play. Ich weiß nicht, Mullins hat oder hätte wahrscheinlich die Armstärke dafür gar nicht so tief überhaupt zu werfen, was ja auch eigentlich ein bisschen traurig ist. Aber insgesamt, ja, weiß nicht, würde ich da ein bisschen die Erwartungen dämpfen an CJ Beathard. Und insgesamt ist es einfach, ja, nicht gut, dass du deine QBs da durchwechselst für verschiedene Würfe oder was auch immer, weil du so richtig keinem vertrauen kannst in allen Bereichen des Spiels. Ja, der eine kann vielleicht das besser werfen, der andere ist ein bisschen tougher, was Hits angeht. Aber so richtig zufrieden kann Kyle Shanahan da auch nicht mit sein. Ich habe da auch ein schönes Video auf Twitter gesehen, wo er in der Seitenlinie ziemlich verzweifelt ist, als Miles diese Interception in der Endzone wirft, kurz vor Schluss, wo wir dann ja drauf und dran waren, nochmal ein bisschen die Partie enger zu gestalten. Und auch bei dem langen Ball von Beathard ist er an der Seitenlinie zu sehen, wie er da mal sein Gamescript rumhantiert und da nicht so ganz zufrieden wirkt. Ja, also es ist halt sehr, ja, frustrierend schon auch doch zu sehen, dass die QB-Situation, und da sind wir uns ja alle einig, dass Quarterback die wichtigste Position im American Football ist, das ist ja nichts Neues, dass wir ausgerechnet da scheinbar unsere größte Fragezeichen haben. Und ja, das wird sich jetzt in den nächsten Spielen zeigen, wie wir da weitermachen. Ich weiß nicht, mich würde eure Meinung mal interessieren, David. Ich denke mal, gegen die Rams geht es ja nach der Bye-Week. Wird Garoppolo nicht wieder fit sein? Wem würdest du dir da wünschen? Mullins, Beathard, vielleicht sogar Josh Johnson? Was meinst du, wer wird da spielen? Oder ich sag mal, wen würdest du da gerne sehen?
Also ich bin da eher der Meinung, dass man da jetzt, also ich bin ein Freund von Kontinuität und das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast, wenn man da jetzt CJ reinwirft nach der Bye-Week, klar würde er dann ein ganzes Spiel machen, aber trotzdem wäre es dann erst wieder sein erstes komplettes Spiel, was er macht. Und jetzt hat Mullins ein komplettes Spiel wieder gemacht, davor auch schon. Der ist jetzt ein bisschen im Flow drin, kann jetzt vielleicht auch die Bye-Week dafür nutzen. Und also ich bin da absolut ein Freund von Kontinuität. Und ich glaube, Moritz sagt ja immer so schön, man sollte nur einen Wechsel vornehmen, wenn er wirklich besser ist. Und das sehe ich in dem Fall jetzt nicht. Und da beide wahrscheinlich ungefähr auf der gleichen Ebene sind, Mullins sehe ich immer noch ein Stück weiter vor CJ Beathard, würde ich das einfach jetzt so lassen, bis Jimmy G wieder fit ist.
Ich kann mich damit nur anschließen, ich würde auch lieber Mullins drin lassen. Vor allen Dingen, weil er auch ein bisschen besser für das Scheme angepasst ist und auch generell so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, smarter spielt als CJ Beathard und das Scheme besser verstanden hat. Ja, und das macht wirklich keinen Sinn, jetzt einfach Beathard reinzustecken und am Ende hast du dann keinen und du willst jetzt auch irgendwie rausfinden, ob es vielleicht Nick Mullins nicht doch drauf hat, der Backup-QB zu sein für die Zukunft. Aber was ich nochmal zu dem Punkt sagen wollte mit QBs und Kontinuität, es ist halt auch echt eigentlich ein bisschen traurig, dass wir keinen vernünftigen QB haben. Ich würde gerne mal sehen können, was jetzt zum Beispiel, nicht unbedingt ein Patrick Mahomes, aber vielleicht einfach so ein bisschen over the average, so Matthew Stafford ein QB machen würde mit unseren Receivern und unseren Waffen und vor allen Dingen mit Kyle Shanahan. Ich glaube, es könnte ziemlich geil werden.
Ja, das ist halt wirklich, ne, also diese Gedanken, man hat ja gesehen, also was mit Matt Ryan oder so, was Kyle Shanahan da machen kann, das ist halt wirklich ein bisschen schade, dass da ja, da diese Möglichkeit so ein bisschen genommen wird. und er dann schon so ein bisschen drumherum coachen muss, immer jetzt noch mehr als vorher. Ich bleibe dabei, Garoppolo war jetzt auch nicht fit in den Spielen davor, es hat trotzdem ganz gut geklappt, mit seinen kurzen Pässen dann zu agieren und ihm so ein bisschen den Druck zu nehmen, indem man die ganzen Endarounds und so gespielt hat. Und ich hoffe, dass Garoppolo nochmal fit wird. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie noch die Chance haben, in die Playoffs zu kommen, wenn er wieder fit ist, dass es dann vielleicht noch ein bisschen um was geht, ja, und er nicht komplett gegen Gegner spielen muss. Also es könnte ja theoretisch sein, dass Arizona und Seattle, wobei bei Arizona eher weniger in Woche 16, sondern dass beispielsweise Seattle schon in Woche 17 irgendwie den Playoff-Spot sicher hat, er dann gegen eine Seattle-Backup-Defense spielt, dann auf einmal wieder aussieht wie Messias und man sich dann irgendwie von so einem Spiel blenden lässt und dann ja mit der Annahme, dass er es doch nochmal schaffen könnte, in die neue Saison geht und sich dann irgendwie gar nicht umguckt, was Quarterbacks angeht. Das hoffe ich, dass es nicht passiert. Ich gehe schon davon aus, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, mit Garoppolo in die Zukunft zu gehen, ob das jetzt beinhaltet, einen anderen Free Agent noch zu holen oder ob man im Draft dann trotzdem Ausschau hält. Da gibt es so ein paar Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, die will ich jetzt nicht alle nennen, weil dann, glaube ich, wird es zu ausufernd werden, aber da wollten wir auch, wie gesagt, noch eine eigene Folge drüber machen. Aber wie gesagt, ich hoffe einfach, dass er in dieser Saison nochmal die Chance kriegt, sich zu zeigen, weil ich denke, wir sind uns auch einig, auch wenn er seine Fehler hat und es da auch immer Plays gibt, wo man sich dann sonntags schon ziemlich ärgert und aufregt, sieht man, glaube ich, schon, dass die Offense und auch die 49ers immer noch am meisten Erfolg haben und am meisten Erfolgsaussichten haben, wenn er auf dem Feld steht. Das zeigt auch Kyle Shanahan's Record, das wissen wir ja mittlerweile auch. Und ich glaube auch so, das Selbstverständnis von dem Team ist dann auch ein anderes, ne? Weil Nick Mullens ist, glaube ich, sehr beliebt und ich sehe ihn auch sehr gerne und ich würde ihm auch sehr wünschen, dass er Erfolg hat, wenn er spielt. Er ist für mich aber auch einfach kein Typ und ich weiß nicht warum. Vielleicht hätte er in seiner Karriere irgendwie mal so einen Moment haben müssen, wo er solche Spiele, die dann auf der Kippe stehen, auch mal gewinnt. Aber er ist halt ein Backup und er hat für mich dann auch in dem Moment nicht die Ausstrahlung. Das liegt dann natürlich auch daran, dass er in den wichtigen Momenten dann auch wirklich dazu neigt, immer Fehler zu machen, Interceptions, Fumbles, whatsoever, dumme Sex nehmen. Da habe ich dann einfach nicht das Gefühl, dass er so ein Winner-Typ-Mentality, dass er so eine eben nicht besitzt. Anders als bei Garoppolo hat man ja schon an einigen Stellen gesehen, dass er sowas kann und auch diese Mentalität hat. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir Garoppolo nochmal sehen. Auch, dass den Leuten, die und dazu habe ich ja auch unter anderem gehört, die auf Garoppolo dann ein bisschen rumgehauen haben, dass man dann trotzdem sieht, dass er immer noch, was die aktuellen Optionen angeht, die beste ist. Und muss man mal schauen. Ich denke, ansonsten, die Bye Week sollte dann dazu genutzt werden, dass wir gesünder werden. Ich weiß nicht, wer nach der Bye Week alles zurückkehrt. Richard Sherman müsste wieder dabei sein. Ich glaube, Raheem Mostert hatte auch eine gute Chance, dann wieder zu spielen. Jeff Wilson, George Kittle noch nicht, meine ich. Deebo Samuel müsste auch wieder dabei sein. Also, ich bin da gespannt. Ich freue mich natürlich immer trotzdem, die 49ers zu sehen. So wird es euch wahrscheinlich auch gehen. Ja, und da muss man gucken, ne? Also, ich denke, Rest der Saison könnte man auch noch ein, zwei Wins rausholen. Ich weiß nicht.
Ich hätte noch eine Frage. Wie seht ihr es? Ich hätte noch eine Frage in Bezug auf das Spiel von den Saints jetzt. Also, klar, am Ende steht jetzt ein Win für die Saints da und Loss für uns. Das Ergebnis ist ja deutlicher, als das Spiel jetzt im Endeffekt vielleicht auch war. Also haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist das jetzt bei euch, überwiegt jetzt mehr, dass es ein schlechtes Zeichen für die Saints ist oder dass es ein gutes Zeichen für uns ist, dass wir auch gegen so eine Mannschaften oder Teams wie die Saints, die ja durchaus eine Rolle spielen wollen und werden wahrscheinlich auch um den Super Bowl oder zumindest in der NFC, dass man gegen die trotz der Personalstärke oder Schwäche, wie auch immer man das nennen möchte, dass man da relativ gut bei rumgekommen ist. Wie seht ihr das?
Ja, ich muss überlegen. Also ich verstehe die Frage von dir auf jeden Fall, David. Ich muss das so ein bisschen vergleichen mit der Situation, wenn wir jetzt in der Lage der Saints wären, ob ich uns das durchgehen lassen würde, diesen Sieg. Du musst auch sehen, die haben jetzt am Montag davor haben die gegen die Buccaneers gespielt. Und die Buccaneers, da geht's halt, das ist ein Division-Duell. Ja, du willst ein Zeichen setzen. Du spielst das erste Mal, glaube ich, war es, oder war es das zweite Mal? Nee, ich glaube, es war schon das zweite Mal. Ne? In Woche 1 haben sie auch schon gespielt. Das zweite Mal gegen Tom Brady, du willst einen Sweep, du willst in der Division vorne bleiben, da packst du deine ganze Power rein, ne, in die Vorbereitung für das Spiel, du bist mit dem Kopf zu 100% fokussiert und ich sag mal so, das Spiel, was dann danach kommt, das ist automatisch meistens so, dass du da einfach so ein bisschen abflaust, abschwachst, was so ein bisschen den Fokus angeht, was so ein bisschen die Körperspannung angeht. Du hast so eine gewisse Erleichterung, das Spiel gewonnen zu haben. Ich weiß nicht, das kann man bei uns auch vergleichen. Letzte Saison, ich glaube, das war das Spiel gegen die Saints auch sogar, was wir gewonnen haben. Das war ein absoluter Thriller. Da war alles drin in diesem Spiel und du hast dich danach gefühlt, als hätten die gerade sonst was gewonnen. Dann kommen die Falcons, die sind ersatzgeschwächt, für die geht es um nichts mehr. Die kommen sogar zu uns ins Stadion. Und plötzlich verlierst du dann da, weil du einfach vielleicht diese 1-2% weniger hast, die du aber trotzdem immer brauchst. So, und bei den Saints wird, also ich weiß nicht, also man kann es jetzt irgendwie nicht beweisen, aber ich denke schon, dass du dann, wenn du weißt, okay, es geht gegen ein 49ers-Team, wo der Quarterback fehlt, wo George Kittle fehlt, wo 10 Runningbacks fehlen, ja, wo in der Defense die Hälfte fehlt, dann weiß ich nicht, dann bin ich mir schon relativ sicher, dass du da nicht mit der gleichen oder mit dem gleichen Elan rangehst, wie bei so einem wichtigen Spiel wie gegen die Buccaneers. Ne? Natürlich geben die immer noch alles und wissen, dass sie nicht nachlassen können. Aber trotzdem glaube ich, dass da so ein bisschen ein gewisses Etwas fehlt. Und am Ende haben sie halt trotzdem mit 14 Punkten gewonnen. Ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Die haben kein gutes Spiel gemacht und haben trotzdem mit 2 Scores Unterschied gewonnen. Und das ist halt der Punkt, glaube ich, den, wenn wir jetzt anstelle der Saints wären, den wir in den Vordergrund stellen würden, weil du kannst auch mal ein schlechtes Spiel haben, solange du diese Spiele trotzdem gewinnst, und das war ja auch der Punkt letzte Saison bei uns, dann bist du halt erst wirklich gut. Und deswegen, glaube ich, würde ich aus Saints Sicht das gar nicht so überbewerten. Gut, jetzt die Verletzung mit Breeze, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube nicht, dass auf Saints Seiten da jetzt irgendwie da so ein Riesenproblem daraus gemacht wird. Breeze hatte auch schon vorher Spiele, wo er nicht unbedingt gut aussah, die man trotzdem gewonnen hat. Und ich glaube nicht, dass sie sich allzu sehr dadurch aus der Ruhe bringen lassen. Man muss das jetzt natürlich beobachten, wie das weitergeht. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn die Saints so spielen wie gegen uns, dass es dann definitiv Gegner gibt, bei denen sie mehr Probleme haben werden. Aber ich bin auch ehrlich, ich glaube nicht, dass sie so spielen werden, weil es eben Gegner gibt oder Anlässe, wo sie dann noch mehr on point da sein werden.
Ich kann das nur zustimmen. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen auf uns beziehen und sagen, ja, aus Fansicht würden wir jetzt natürlich sagen, es interessiert uns mehr, dass wir doch wirklich gut mithalten konnten. Und vielleicht auch an einem Punkt mit Lars ein bisschen widersprechen, und zwar das Drew Brees. Er hat halt für mich jetzt schon, das war schon die letzte Saison und auch zum Ende der Saison davor, war es so ein großes Thema, dass es Drew seinen Arm nachlässt und den nicht mehr so weit werfen kann. Man sieht es auch schon, er ist noch akkurat, aber nicht mehr so akkurat wie früher. Er ist quasi noch ein guter Teamleader, aber sein Arm ist halt wirklich nicht mehr das, was er mal war. Und das wird mir jetzt halt gerade in Hinsicht, dass halt dein Team schon auf deinem QB aufbaut und vor allem auch auf natürlich so einem der besten QBs, die jemals gespielt haben, doch schon ein bisschen zu denken geben in Richtung Playoffs. Vor allen Dingen, weil jetzt auch die Playoffs sind ja noch nicht ganz sicher für die Saints. Natürlich, wahrscheinlich ist es groß, dass sie reinkommen werden, aber auch die Division muss ja erstmal gewonnen werden. Oder man muss halt einen zweiten Platz in der Division holen. Die Panthers sind jetzt auch nicht unbedingt gerade schlecht. Auch wenn sie es natürlich schaffen werden, ist einfach der Unterschied zu groß. Aber gerade dann in den Playoffs wirklich mit einem schwächenden True Priest, wenn er wieder so ein schlechter Spieler zu gewinnen, ist halt auch mal eine andere Sache.
Ja, also solange keine Turnovers macht, also erinnert mich das ein bisschen an die Broncos 2015, ne? Da haben auch viele gesagt, okay, kommst du mit Peyton Manning so weit oder nicht? Wenn du ihn auch irgendwie durchziehst und er einfach diese Game-Manager-Rolle gut machen kann, ohne Fehler zu machen, und das hat er ja nicht unbedingt gemacht, ne? Also er hatte jetzt ja kein Play dabei, anders als Winston, was hätte intercepted werden müssen oder so. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, weil das restliche Team einfach so gut ist, dass sie es trotzdem relativ weit schaffen könnten. Ich weiß nicht, David,
ja, sorry, natürlich unterbrochen. Dazu muss auch sagen, ich glaube, die Defense der Saints ist jetzt nicht wirklich vergleichbar mit der Broncos von 2015. Das war schon mal ein ganz anderes Kaliber.
Ja, und darauf, wo ich hinaus wollte, ich glaube, was auch gerade viele 49ers-Fans betrifft, dass es ja man trotzdem das Gefühl hatte am Sonntag, dass man jederzeit irgendwie doch noch das Ruder hätte eventuell rumreißen können und dass es ein spannendes Spiel war. Und das ist aufgrund der Situation, in der wir uns gerade befinden, eine schöne Entwicklung. Und das wollte ich eigentlich damit auch nochmal gerne ausdrücken, weil man das ja auch nicht vergessen darf. Es gibt ja dann auch immer viele Teams und Franchises, die dann richtig abkacken, auf Deutsch gesagt, und wo man dann wirklich überlegt, ob man sich das auf den Sonntagabend oder bis tief in die Nacht rein dann auch noch antut.
Ja, absolut. Ne? Aber das gehört dann halt, das hatte ich auch auf Twitter, auf meinem privaten Account mal geschrieben, das gehört dann halt aber auch einfach dazu, was die 49ers für eine Culture installiert haben in der ganzen Franchise. Ne? Also du hast dein ganzes Roster aufgebaut und du hast Leute eingestellt, die einfach scheinbar die richtige Einstellung haben, was Football angeht und auch was so Teamführung und so weiter angeht, dass egal wer da auf dem Platz steht, dass da trotzdem ein Team ist, was competet, was bis zur letzten Sekunde fightet und nicht aufgibt. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Das wollen die Fans halt sehen. Das ist ein Team, womit du dich identifizieren kannst, wo du sonntags auch gerne zuguckst, obwohl du weißt, dass da die Hälfte der Leute, die letztes Jahr wirklich zum Erfolg beigetragen haben, fehlen. Und dass du trotzdem irgendwie eine Chance hast zu gewinnen, weil du weißt, die schenken nichts ab. Ja, da spielt keiner irgendwie dazu, um einen guten Draft-Pick zu bekommen. Die wollen Spiele gewinnen. Und das ist in meinen Augen auch genau das Richtige und genau das will ich auch sehen von meinem Team. Deswegen verstehe ich auch immer nicht wirklich, wenn Leute sagen, da musst du auch auf nächstes Jahr gucken und auf den Draftpick gucken und hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht, an ganz wenigen Punkten ist es vielleicht mal besser zu verlieren, aber ich weiß nicht, ich argumentiere da immer ganz gerne mit den Browns, die dann, ich weiß nicht, ob es 2015 oder 2016 war, als die dann 0-16 gegangen sind, was dann ja eigentlich auch gut war für den Draftpick. Aber alleine diese Mentalität aus der Franchise zu bekommen und auch diesen Stempel, den du hast, dass du, wenn du nur einmal 0-16 gehst oder wenn du halt bewusst verlierst, sage ich mal, das wegzukriegen, ist, glaube ich, viel, viel schwerer, beziehungsweise es ist wertvoller, das nicht zu haben, als in einem Jahr jetzt an erste oder zweite Stelle zu picken oder früher, weiß ich, bei uns wäre es dann vielleicht, wenn wir jetzt jedes Spiel verlieren würden, an 6 statt an 12. Da wäre es mir persönlich wichtiger, wenn ich weiß, okay, die 49ers stehen dafür, dass da alles gegeben wird, dass da nie aufgesteckt wird und dass da auch überhaupt kein Gedanke dran aufkommt, irgendwie zu tanken oder sonst was. Nur um dann mal, keine Ahnung, den besseren Cornerback zu bekommen letztendlich oder sonst was. Genau das ist es halt, was ich sehen will.
Definitiv ein Punkt, den man auch dazu noch erwähnen muss, warum es eigentlich keinen Sinn macht, zu tanken. Die Spieler würden quasi absichtlich Spiele verlieren und damit wäre die Chance noch höher, dass sie replaced werden nächste Saison, weil sie schlechter abgeliefert haben. Die Chance wäre für das ganze Management, für das ganze Front Office, für den ganzen Coaching-Staff höher gefeuert zu werden, weil die Saison eben so schlecht war. Und du hast halt auch irgendwie diese Losing-Mentality, wie du es gerade schon so schön gesagt hast. Und diesen Stempel, wie bei den Browns, was das wirklich extrem ein paar Jahre lang, dann wirklich wegzubekommen als Laughingstock der NFL, ist sehr, sehr schwer. Und dazu ist auch gesagt, nur weil wir an 6 picken oder an 6 gepickt wird, im Gegensatz zum Beispiel jetzt an 12 oder an 13, das heißt ja nicht, dass ein besserer Spieler bei rauskommt.
Ja, es kommt noch dazu, ne? Klar. Jo, ich weiß nicht, habt ihr sonst noch was, was euch auf dem Herzen liegt? Oder war es das an der Stelle zum...
Also ich glaube, Special Teams brauchen wir jetzt nicht irgendwie analysieren, die waren beschissen. Fertig, aus.
Ja, also das war jetzt auch irgendwie so der ganze Elefant im Raum, ne? Also das musstest du jetzt nicht irgendwie ansprechen. Ich glaube, einmal war es Trent Taylor, der nicht zum Punt hingeht richtig. Das hatte Shannon dann auch im Nachhinein kritisiert. Webster kriegt ihn dann an den Kopf, der wird gemufft. Dann Kick Return. Weiß nicht, passiert halt mal. Ich will es jetzt auch nicht genau analysieren, wer da jetzt welchen Tackle gemisst hat. Ich weiß nur, Tavarius Moore hat ihn dann am Ende gemacht. Das war relativ wichtig noch, weil sonst wäre es ein Touchdown gewesen. Und der andere Punt, Richie James. Unglücklich. Sind jetzt auch in den letzten zwei Spielen hat er ja relativ viele Möglichkeiten bekommen, sich zu zeigen. Hat es gegen die Packers ganz gut gemacht. Aber hatte auch da, glaube ich, eine Strafe drin. Einen ziemlich kostspieligen Drop jetzt bei den Panthers. Sind halt so Kleinigkeiten, ne, die dich dann halt wirklich so ein bisschen zurückwerfen. So zum Beispiel, was Richie James angeht. Was da jetzt so den ganz großen Sprung angeht. Keine Ahnung, dass er vielleicht wirklich mal als Slot-Receiver fest eingeplant wird oder sowas. Das hindert einen dann halt schon, da diese Entwicklung irgendwie so anzunehmen und dass man sich dann vielleicht doch mal woanders umschaut, auch außerhalb des Buildings. Das vielleicht noch dazu, ich weiß nicht, ob ihr da noch andere Takes zu habt. Ansonsten glaube ich, haben wir zum Spiel genug gesagt.
Ich habe nichts mehr.
Ich auch nicht.
Gut, dann war das jetzt auch schon wieder relativ lang, wie wir uns hier ausgelassen haben über das Ganze. War aber auch mal nötig, denke ich. Und wie gesagt, in der Bye-Week gibt es dann von uns ein bisschen ausführlicher was zu den 49ers, wie man, ja, langfristig will ich jetzt nicht sagen, aber schon in der näheren Zukunft, wie man sich da aufstellen sollte, könnte, wie auch immer. Da wollten wir mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wie sich das vor allem auf der Quarterback-Position dann entwickeln könnte mit Jimmy Garoppolo und allen weiteren Optionen, die man da hat. Und daran hängen dann ja auch einige andere Entscheidungen, die man noch treffen muss. Zum Beispiel auf der Cornerback-Position hat man, glaube ich, niemanden unter Vertrag für die nächste Saison. Das sowas alles würden wir dann mal ansprechen und gucken, was es da für Optionen gibt, wie das Capspace-mäßig aussieht, wie es möglicherweise draftmäßig aussieht, wo man da was picken könnte, wenn es sich so verhält, wie es aktuell ist. Und ja, da denke ich, werden wir so ein bisschen mal in die Glaskugel gucken. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich habe da auf jeden Fall schon relativ viel Lust zu, da mal ein bisschen tiefer einzudringen in die Materie. Weil diese Saison, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wahrscheinlich nicht mehr so viel gehen sollte in Richtung Playoffs, aber wer weiß. Ich glaube, diese 49ers, wenn nicht diese 49ers, dann gibt es, glaube ich, wenige Teams, denen ich es noch zutrauen würde, dafür so eine Überraschung zu sorgen. Und ja, dann bleibt mir an der Stelle noch übrig, wie immer, für unseren Podcast zu werben. Die Leute, die ihn hören, gerne weiterempfehlen. @49ersEmpireGER ist das Kürzel auf allen sozialen Medien. Da auch gerne reingucken. Da gibt es auch dann alles Neueste immer und die Infos darüber, ob eine neue Episode online ist oder sonst was. Gerne bei iTunes bzw. Apple Podcast ist es ja mittlerweile, Spotify folgen, abonnieren, positiv bewerten, was auch immer. Freuen wir uns sehr drüber. Gerne auch uns anschreiben oder sowas, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, nehmen wir dann auch gerne mit auf. Ja, dann war's das von meiner Stelle. Ich bedanke mich noch bei meinen Gästen. David, schön, dass du dabei warst. Gerne wieder.
Ich wünsche, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, noch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
Das ist schön gesagt. Den muss ich mir merken. Weiterer Tagesverlauf. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ja, und Moritz, ich hoffe, wenn du nächstes Mal dabei bist, ist es ein Win. Wenn nicht, können wir es auch gerne weiter so beibehalten. Aber ich denke, irgendwann wird die Serie reißen.
Ja, hoffentlich. Aber danke, dass ich dabei sein durfte.
Jede Serie endet außer GZSZ, ne?
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Aber ich pack trotzdem noch einen Go-Niners hinten dran, ne? Also, bis bald. Macht's gut. Ciao.
It's an empire, not a nation.